soweit ist. Guten Morgen und auch von mir. Danke, Dina. Genau hinschauen und Talente entdecken, kann ich nur sagen. Prima. Karfreitag. Ja, der stille Freitag. Jeder Spaß verboten, so kannte ich das noch so von meinen Eltern her. Aber wir feiern heute keine Trauerfeier für Jesus. Ich will seine Leiden zwar nicht irgendwie kleinreden, sicherlich nicht. Aber Hunderte haben in der Römerzeit die Kreuzigung erlitten, viele auch unschuldig. Und bis heute passieren tagtäglich Verbrechen, die auch nicht viel besser sind. Weint nicht um mich, hat Jesus gesagt, auf seinem Kreuzweg. Weint über euch und eure Kinder. Wenn wir einen Trauergottesdienst abhalten wollten, dann über uns selbst und über unsere Welt, in der wir leben. Wir wollen aber heute am Karfreitag mal genau hinschauen und sehen, was diese eine Kreuzigung so besonders macht. Also hinschauen und leben. Aber am Anfang steht eine sehr alte, etwas skurrile Geschichte, die uns im 4. Buch Mose überliefert wird. Fragt man sich, warum so eine alttestamentliche Geschichte gerade heute? Nun, fast jede Begebenheit im Alten Testament, besonders die in den Mosebüchern, sind gleichzeitig ein Gleichnis für eine tiefere Wahrheit, die sich uns erst im Neuen Testament so erschließt. Wenn wir das beim Hinhören schon mal im Hinterkopf behaltet, werdet ihr irgendwann merken, dass es doch eine Karfreitagsgeschichte ist. Wir befinden uns in der Wüste, ein riesiges Flüchtlingscamp. Nach einer spektakulären Flucht oder Unterdrückung entkommen, hoffte man schnell ein freies und sicheres Leben in einem neuen Land zu haben. Und das ist nun Jahrzehnte her. Diese Verzögerung war selbst verschuldet. Man hatte böswilligen Fake News über das neue Land Glauben geschenkt. Und das ging auch ohne technische Hilfsmittel. Und Mose, der sie anführte, daraufhin die Gefolgschaft verweigert, dieses neue Land zu bewohnen. Die Konsequenz hieß Ausharren in der Wüste. Jahr um Jahr um Jahr. Keiner, der die Sklaverei in Ägypten noch als Erwachsener kennengelernt hatte, würde das versprochene Ziel erreichen. Und so saß man in der Wüste fest. Zwar mit den Nötigsten versorgt, wenn auch mit recht eintöniger Speise, aber keine wirkliche Perspektive vor Augen, wie aktuell doch biblische Geschichte sein kann. Das 21. Jahrhundert lässt grüßen. Kein Wunder, dass es zum Aufruhr kommt. Kein Wasser, kein richtiges Brot, nur dieser elende Fraß, wie eine moderne Übersetzung sich zu schreiben traut. Schwerwiegender aber ist, dass das Volk Mose und letztlich Gott selber die Schuld an der ganzen Misere gibt und letztlich Gott böswillige Absichten unterstellt. Warum hast du uns nicht einfach in Ägypten gelassen? In Ruhe. Wie so oft. Und Gott reagiert darauf, indem er seine schützende Hand etwas zurückzieht. Hatte er sie bis dahin vor Schlangen und anderen Gefahren, die es in der Wüste nun mal reichlich gibt, gnädig bewahrt, bricht jetzt eine Schlangenplage aus. Und zwar die feurigen, wie es in der Bibel heißt. Wohl, weil ihr Biss brannte wie 1000 Feuerquallen und meist tödlich verläuft. Viele der Israeliten starben daran. Tja, die Schlange war ja schon von Anfang der Welt das Zeichen für Misstrauen und Auflehnung gegen Gott. Für den Verdacht, dass Gott in Wirklichkeit böswillige Absichten hat. Und es ist diese Rebellion, die dem Volk hier sehr real und sehr anschaulich für die Füße fällt oder zwischen den Füßen rumwuselt. Wie zu erwarten, dauert es nicht lange, bis die Sprecher des Volkes bei Mose anklopfen. Okay, wir haben gesündigt mit unserem Aufstand und nun bitte doch Gott, dass er uns diese Schlangen hier vom Leib hält. Echte Einsicht klingt anders. Wir kennen doch dieses, okay, ich sehe es ja ein, aber jetzt sei wieder gut. Und Gott durchschaut das. Die wollen nur die Schlangen los sein, mehr nicht. Suche ich im Gebet Gott und seine Herrschaft, seine Führung, oder will ich nur mein aktuelles Problem gelöst haben? Und wenn das Problem gelöst ist, ist Gott auch wieder vergessen. So geht das ja oft. Gott reagiert, als Mose für sein Volk bittet, aber ganz anders. Die Schlangen bleiben. Und die beißen auch noch. Und das tut auch noch weh. Und die sind nicht wählerisch. Die beißen kleine, große, gerechte und ungerechte. Aber er schafft einen Weg zur Rettung. Nur den muss jeder selber gehen. Für sich. Mose bekommt einen seltsamen Auftrag. Er soll ein Bild von einer solchen Schlange aus Metall anfertigen, es an einer möglichst langen Stange befestigen und hoch im Lager aufrichten. Und jeder, der von einer dieser giftigen Schlangen gebissen wird, soll seinen Blick auf dieses Abbild richten und wieder gesund werden. Wie bitte? Hatte Gott nicht selber strikt verboten, irgendwelche Bilder anzubeten? Sind wir im falschen Buch? Oder macht Mose jetzt den Aaron und die Schlange ist sowas wie das goldene Kalb 2.0? Dazu ist es interessant, mal mehr zu erfahren, was mit dieser Schlange weiter passiert ist. Die Israeliten haben sie mit ins neue Land genommen und noch gut 500 Jahre lang verwahrt. In diesen 500 Jahren durchlebte das Volk eine wechselvolle Geschichte aus Hinwendung und Abkehr von Gott, immer wieder König, so auch das Volk. König Hiskia war einer der wenigen Könige, dessen Herz für Gott brannte, und er ordnete an, schließlich dieses Schlangenbild ein für alle Mal zu vernichten. Warum? Das Volk hatte viel von den Kulturen der Nachbarländer da übernommen und angefangen, alle möglichen Bilder anzubeten. Diese Schlange haben sie da einfach mit eingereiht und angefangen, auch ihr Opfergaben zu bringen. Sie schützte ja vielleicht vor Schlangenbissen, was man in heidnischen Kulten ebenso glaubt und so macht. So konnte aus einem Zeichen von Gott gegeben ein Götze werden. Das durfte niemals passieren und das wollte Hiskia ein für alle Mal beenden. Mir fällt dabei der ganze Missbrauch, ja, soll man sagen, Hokuspokus ein, der mit Kreuzen, Kruzifixen und Bekreuzigungen oft getrieben wird. Da liegen gut und schlecht manchmal dicht beieinander. Ein Kreuz am Hals oder hier auf der Bühne, ein Fisch am Auto, eine Bibel in der Tasche als Bekenntnis und zur Erinnerung und Vergegenwärtigung, alles gut. Wenn ich mir aber irgendeine magische Wirkung davon erhoffe, verspreche, irgendeine Segnung davon, dass ich die Dinge bei mir trage, werden die gleichen Dinge mir zum Götzen. Es liegt also nie an den Dingen selber. Ich bin nämlich überzeugt, dass kein materieller Gegenstand an sich irgendeine Macht hat, nicht zum Guten und nicht zum Bösen. Vogelscheuchen im Gurkenfeld nennt Jeremia sie einmal. Aber jeder x-beliebige Gegenstand kann Macht über mich gewinnen, wenn ich sie ihm gebe, wenn ich auf ihn hoffe und ebenso, wenn ich ihn fürchte. Dazu jetzt zurück von diesem kleinen Exkurs wieder in die Wüste. So war das am Ende ja mit der Schlange geschehen, aber so war es nicht gedacht. Kein goldenes Kalb 2.0. Sie hatte keine magische Wirkung, keine Zauberkraft. Sie war ein Gegenstand aus Metall und gehörte zu der Zeichensprache, in der Gott mit seinem Volk redete. Wie mag dieses Schlangenbild ausgesehen haben, die Schlange an dem Stab? Wohl nicht wie dieses Erinnerungszeichen der Heilberufe, dieser sogenannte Esculap-Stab. Ich hatte früher mal gedacht, dass dieses Zeichen von dieser Geschichte herkommt. Tut es aber nicht, hat nichts damit zu tun. Eine Schlange an einem Stab befestigt, kann nur eine tote Schlange sein, eine besiegte Schlange, vielleicht aufgespießt. Jedenfalls demonstrativ hochgezeigt als eine Jagdtrophäe, ein Siegeszeichen. Hier ist das Biest, es ist aus mit ihm. Der Aufblick zu diesem Zeichen ist also keine Ehrerbietung für eine Schlange, sondern ein hoffnungsvoller Blick auf dieses Siegeszeichen und damit auf den, der auch das letzte Urteil über die Schlange spricht. Ein Zeichen des Glaubens an Gott. Noch sind die Schlangen im Camp. Aber ihre Macht ist endlich. Die Angst, die Gefahr, die Verletzungen, die Schmerzen, alles noch da. Aber ihr tödliches Gift muss nicht mehr das letzte Wort haben. Niemand muss daran sterben, aber er kann. Tödlich ist allerdings nicht mehr das Schlangengift. Tödlich ist höchstens der eigene Dickschädel, dem das zu kindisch oder schlichtweg zu blöd ist. Jeder Einzelne ist aufgefordert, für sich selber die Entscheidung über Tod und Leben zu treffen, sich Gott wieder zuzuwenden oder nicht, und das durch die Blickwendung zu diesem Bild der besiegten Schlange bestätigen. Kurz gesagt, wer glaubt, ist gerettet. Wie schon gesagt, jede dieser alten Geschichten ist auch zugleich ein Gleichnis für etwas im Neuen Testament. Jesus kommt im Gespräch mit Nikodemus, einem, der es eigentlich wissen müsste, genau darauf zurück. Und damit bin ich jetzt beim eigentlichen Predigttext. Machst du den Text aus dem Johannesevangelium? Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Tja, die Schlange sei eh und je Zeichen des Misstrauens und der Ablehnung gegenüber Gott, die Sünde in Gestalt. Dass wir ihr nachgegeben haben, fällt uns Menschen nun vor die Füße. Gefahr, Angst, Verletzung, Krankheit, Schmerz und dazu alles das, was wir Menschen uns gegenseitig antun, letztlich der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt Paulus im Römerbrief. Aber schon auf den ersten Seiten der Bibel, in meiner, auf der dritten, kündigt Gott Rettung an. Ein Nachkomme Evas, interessanterweise nicht Adams, wird der Schlange den Kopf zertreten und dabei tödlich von ihr gebissen werden. Ach, wie Gott einfach diese Bildersprache liebt. Nun ist er da, der Nachkomme der Frau, der Maria, nicht des Josef. Er ist es, der hier mit dem Nikodemus redet. Er kommt, um die Welt zu retten. Und in vielen Zeichen erkennen wir, dass er Herr ist über Naturgewalten, Hunger, Krankheit und Tod. Aber er nimmt diese Dinge nicht aus der Welt. Die Sünde mit ihren Folgen bleibt noch. Aber ihre Macht ist endlich und ihr tödliches Gift muss nicht mehr das letzte Wort haben. Auch wenn der Tod noch bleibt, muss er nicht mehr dieses tiefe, unergründliche schwarze Loch sein, in das man fällt und für immer verloren ist, für Menschen und Gott nicht mehr erreichbar. Es gibt ein gnädiges Nachhausekommen und Zuhause-Sein, da wo Jesus ist, wie er selbst versprochen hat. Dieses Wort Zuhause-Sein hat mir unheimlich viel gegeben, als inzwischen vor über 4 Jahren meine Ehefrau gestorben ist. Da war dieses Wort, sie darf zu Hause sein, mir sehr viel gegeben und ich bin auf dem Heimweg und zu Hause treffen unsere Wege sich wieder. Sie ist vorausgegangen. Zu Hause, ja, das ist das Wort. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes ist aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber dazu musste wie bei Mose in der Wüste ein Zeichen aufgerichtet werden, als Ort der Entscheidung, das Kreuz, das bis heute hoch aufgerichtet ist auf den Kirchtürmen und Berggipfeln, sodass keiner daran vorbeikommt. Es wirkt verstörend, dass Jesus sich ausgerechnet mit der Schlange vergleicht. Aber so wie die aufgehängte Schlange in der Wüste, so stirbt er für jeden sichtbar an einem Pfahl. Und mit seinem Tod endet die todbringende Macht der Schlange, also der Sünde, weil er unseren Tod gestorben ist. Sein ans Kreuz geschlagener Körper ist der Preis für unsere Rettung und sein Kreuz das Zeichen des Sieges über die Schlange, das heißt über den Tod, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Darauf dürfen wir vertrauen und leben. Wir machen eine kleine Unterbrechung und ich möchte uns einen Text lesen, der eigentlich so der Karfreitag-Hymnus ist. die der Prophet Jesaja schon geschrieben hat, aus Jesaja 53. Und wer kann und möchte, der kann auch dazu aufstehen. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebohrt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine Strieben sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging auf seinen Weg, doch ihm lud der Herr unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch der Herr wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan des Herrn. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen. Und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu, und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünde der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Amen. Wir setzen uns wieder und wenden uns noch den letzten zwei Versen aus dem Johannestext zu. Kannst du nochmal anmachen? Jesus ist als Retter gekommen und nicht, um irgendjemanden zu bestrafen, auch nicht die ganz Bösen, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Aber wer wäre dann fällig? Kann man die Schwere von Schuld in Kilogramm wiegen und einen Grenzwert festlegen? Wohl kaum, jeder wäre betroffen. Aber er kam nicht, um zu bestrafen. Das Einzige, was Jesus mal verflucht hat, war ein Feigenbaum. Er kam nicht als Richter und trotzdem zum Gericht. Zum Gericht, weil er eine Entscheidung herbeiführt. An ihm entscheidet sich alles. Das Besondere an diesem Gericht ist, dass sich jeder sein Urteil selber spricht, indem er sich dem Mann am Kreuz zuwendet oder nicht. Wir erinnern uns an die Schlangen. Tödlich ist nicht mehr die Sünde, auch nicht irgendeine Sünde. Tödlich ist nur, den Mann am Kreuz abzulehnen. Ich gehe nochmal zurück, diesmal auf die zweite Seite meiner Bibel. Dort wird von dem Baum der Erkenntnis berichtet, von dem man nicht essen sollte. Und jedes Mal, wenn der Mensch daran vorbeiging, stand er vor der Entscheidung, stumpf dran vorbeigehen oder hinschauen, hinhören und letztlich sterben. Wir wissen, wie es gelaufen ist und was es gebracht hat. Mit umgekehrten Vorzeichen ist auch jeder, der an einem Kreuz vorbeikommt, herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen, wenn er sie noch nicht getroffen hat. Stumpf weiterzugehen oder sich vertrauensvoll ihm zuwenden, einsehen, dass er dort für dich und mich sein Leben gegeben hat. Hinzuschauen und leben. Amen.